Greetings, salute and welcome, lady beings, gentle wanders and other creatures of the night. This is the Truth or Death podcast created by Lola Hamilton and Ebo, your hosts to diversify your life. It's time for insights on the creative arts scene, hacks and tools for healthier living, and hearing stories from voices around the world to share their truth stories. Are you ready to dare your truth? A new episode of the Truth or Death podcast starts now.
Hallo, Lady Beings und Gentle Wonders, und willkommen zurück zum Truth or Death Podcast. Das ist seit langem mal wieder eine deutsche Folge. Ich entschuldige mich jetzt schon für mein Englisch. Ich bin heute nicht alleine und habe wieder einen wunderbaren Gast. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein wunderbares, großes Danke an alle Zuhörer aussprechen. Ihr crackt unsere Numbers wöchentlich. Ich liebe es. Ich freue mich, dass unsere Message weitergetragen wird und dass ihr so fleißig zuhört. Heute geht es speziell um Coaching-Themen. Wir werden ein bisschen in Trauma eintauchen, Multiinteresse, Heilung, Medizin, Truthbombs, denn ich habe natürlich passend zur Skorpion-Saison einen absoluten Hammer-Skorpion mit mir. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, darf sie sich selber vorstellen. Hallo und herzlich willkommen, Maria.
Hallo, ich bin zwar Skorpion, aber ich bin nett.
Ja, Maria war tatsächlich schon einmal, oder zweimal? Haben wir schon zwei?
Auf jeden Fall einmal.
Auf jeden Fall einmal in diesem Podcast schon zu hören. Und ja, darf sich aber gerne nochmal vorstellen oder was sich bei dir so verändert hat, weil ich bin der Meinung, da hat sich so leicht was verändert in deinem Business, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, glaube ich. Ja.
Ja, ich weiß halt leider nicht mehr, wann wir weil wir haben dazwischen auch privat gesprochen.
Ja, das stimmt.
Aber ja. Ich kann mich super gerne nochmal vorstellen, aber erstmal danke auch wieder für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin immer sehr, sehr gerne hier. Was vielleicht die anderen auch nicht wissen ist, wir reden mindestens eine Stunde vorher schon und daraus hat man einen kompletten Podcast machen können. Das nächste Mal müssen wir früher aufzeichnen. Egal. Ja. Also wer bin ich? Ich bin Maria Arbeiter und bin auch selbstständig und zwar als, ja, ich benutze lieber mittlerweile das Wort Trainer anstatt Coach, also Resilienztrainerin. Ist trotzdem, ich mache Coachings, also im Grunde genommen same shit, ob du jetzt Resilienz-Coach oder Resilienz-Trainer sagst. Mein Lieblingsgebiet ist immer noch das Multi-Interesse und auch so ein bisschen ADHS, was sich ja so ein bisschen die Hand gibt. Also Neurodiversität ist mittlerweile so ein Topic, was mich begleitet. Ja, was noch? Also ich mag es, Menschen zu helfen, aber mein Mentor sagt immer, ich brauche eine Zielgruppe. Keine Ahnung, ich mag es, Menschen zu helfen. Ich bin Resilienztrainerin. Punkt.
Ja, da kommen wir vielleicht schon mal direkt zum ersten Thema. Scheiß auf die Zielgruppe. Ich hatte vielleicht schon ein 10-Minuten-Rant so in dem ungeplanten Podcast vorher. Nee, mega geil. Also, ich glaube, es ist mittlerweile 2 Jahre, seit wir uns kennen, oder?
Oder bald, ja.
Oder, so, oder bald 2 irgendwie.
Bald,
so, ja. Wir haben uns durchs Business, also Coaching-Szene kennengelernt und ja, didn't leave since. Und ja, ich finde das mega geil. Also ich habe dein Content ja immer schon gefeiert. Wir waren ja auch gegenseitig gementort quasi. Und ja, wir tauchen einfach mal direkt in die Tiefe ein. Wie kam es bei dir dazu, dass du jetzt sagst, okay, ADHS, Neurodiversität, das ist voll mein Ding. Warum ist das so wichtig?
Boah, wie kam es dazu? Ich darf ausholen, ne? Dein Podcast ist ja immer lang. Ja, wie kam es dazu? Also erstmal, klar, irgendwo auch aus persönlichem Interesse. Also alles, was ich mache, hat oft einen persönlichen Hintergrund. Ich hatte Psychologie studiert und das kam einfach daher, dass ich ganz lange die Menschheit nicht verstanden habe und beschlossen habe, ich möchte sie gerne verstehen. Deswegen bin ich da in die Richtung dann gegangen, habe das aber geskippt. Also ich habe keinen Master in der Psychologie, falls sich irgendjemand fragt. Habe dann mein Studienfach gewechselt, habe ewig Ping-Pong gespielt, weil da kommt jetzt das Multiinteresse mit rein. Lange war mir gar nicht bewusst, dass ich multiinteressiert bin. Das Wort ist auch, glaube ich, relativ neu. Das gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht so lang. Ich bin so ein Mensch, der relativ schnell gelangweilt ist. Also ich kann mich sehr schnell in Dinge einarbeiten und sobald ich es kann, langweilt es mich. So, das hört sich jetzt arrogant an, meine ich überhaupt nicht so, sondern es ist wirklich, es fühlt sich an, als würde mein Gehirn dann sagen, ah, kann ich jetzt? Okay, jetzt gehe ich aus. Also ich brauche so ein bisschen die Herausforderung. Ich brauche aber auch Stabilität. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen konträr. Ich brauche die Aufregung, ich brauche aber auch die Stabilität. Und wenn das eine überwiegt, dann wird es mir entweder zu viel oder zu langweilig. Also meine Balancegrenze ist so ganz schmal. Ja, gut, dann, weil ich aber auch so ganzheitlich interessiert bin, habe ich dann mit dem Heilpraktiker auch angefangen. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe auch immer die ganze Zeit nebenbei Vollzeit gearbeitet. Würde ich so keinem empfehlen, ja. Ich habe es trotzdem und ich tue es immer noch. Habe da aber einen guten Mittelweg für mich gefunden. Also habe dann erst in einem Reitstall gearbeitet, dann habe ich in der Fahrradbranche gearbeitet, jetzt arbeite ich im Marketing. Aber Gesundheit war dann immer so das, was ich als Hobby dann ausgelebt habe und studiert habe. Also wie gesagt, Heilpraktik. Und bin dann, oh, wie kam das jetzt? Hab jetzt für mich beschlossen, dieses Jahr, dass der Heilpraktiker darf noch ein bisschen von der Prüfung her warten, weil es einfach echt fucking viel Stoff ist. Also jeder, der sagt, Heilpraktiker sei irgendwie esoterisch oder was weiß ich, bitte setzt euch hin, bitte lernt das und bitte macht diese Prüfung vom Amtsarzt. Ihr seid ganz schnell anderer Meinung. Hab dann für mich überlegt, okay, das darf noch ein bisschen wachsen, das Ganze, und habe dann den Heilpraktiker für Heuwegelchen, Psychotherapie angefangen. Psychotherapie ist auch ein Modul, sage ich mal, vom Heilpraktiker, weil du natürlich gucken musst, okay, ist der Mensch vor dir irgendwie hat er ein Delir, ist der schizophren oder muss der an irgendeinen anderen Facharzt weitergeleitet werden? Und da habe ich aber gemerkt, okay, ich liebe dieses Thema Psychologie und Therapien und so weiter, obwohl ich früher, Obacht, gesagt habe, ich werde niemals Menschen therapieren. Ja, weiß nicht. Also bis jetzt, immer wenn ich ein Niemals davor gesetzt habe, ist genau das passiert, dass ich genau das dann getan habe. Also passt auf, wo ihr das Niemals davor setzt. Fragt euch mal, warum ihr das sagt. Und darüber habe ich mich, dadurch, dass ich dann den Heilpraktiker für Psychotherapie angefangen habe, kam ich dann ebenso in diese Schiene Neurodiversität und was ist eigentlich so Autismus und was ist so ADHS und habe mich damit immer mehr auseinandergesetzt und habe festgestellt, ach so, man sagt zwar Störung, aber eigentlich bin ich nicht der Meinung, dass es eine Störung ist, sondern es gibt mittlerweile ja auch eine Bewegung der Neurodiversität. Das heißt, ja, okay, wir haben irgendwann mal bestimmt so, wenn das Gehirn so und so arbeitet, ist das normal. Aber dieses Normal wird jetzt so ein bisschen gedehnt und gestretched, so dass man sagt, okay, man befindet sich dann auf einem Spektrum und solange dich das in deinem Alltag nicht belastet und du gut damit leben kannst, in deinen Beziehungen, in deinem Job und so weiter, ist das auch keine Störung. It's not a bug, it's a feature.
Okay.
Ja, und irgendwie so kam das. Also ich springe halt auch super gerne von Thema zu Thema. Und habe dann eben mal so geguckt, so, ah ja, okay, was ist denn eigentlich so ADHS im Erwachsenenalter? Weil man kennt ADHS ja nur so als laute kleine Kinder, die irgendwie wie Flummis von A nach B springen. So ist dem aber nicht. Vor allen Dingen halt, gerade wenn du eine Frau bist oder das weibliche Geschlecht hast als Kind, ist dann ja doch, wir haben einfach leider noch diese Stigmatisierungen, Indianer weinen nicht oder Mädchen sind brav und gut. So, und Kinder versuchen sich dem natürlich irgendwie anzupassen, um ihre Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. So, wodurch halt dann Trauma entstehen können. Aber da können wir später dann zu.
Ja, kommen wir noch zu.
Und so kann sich eben ADHS gerade bei Mädchen anders äußern. Und man war ganz lange der Meinung, ADHS ist mit 18 dann vorbei. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Nee, dem ist nicht so. Also ich glaube, ich habe nicht die exakte Zahl im Kopf, aber so 2/3 der Leute, die als Kind ADHS haben, haben das im Erwachsenenalter auch noch. Klar, das Gehirn braucht oder entwickelt sich immer weiter, aber ist quasi erstmal fertig entwickelt bis 25 und kann sich danach aber natürlich immer wieder umstrukturieren und so, ne? Ganz klar. Ja, und irgendwie bin ich darüber dann von Multiinteresse in ADHS gerutscht, weil ich gemerkt habe, ah, okay, du kannst Multiinteresse haben, obwohl du kein ADHS hast. Du hast aber definitiv Multiinteresse, wenn du ADHS hast. Oder dein Gehirn so arbeitet oder auch Autismus. Damit bin ich jetzt nicht ganz so versiert, aber auch da kann Multiinteresse einfach ein großer Faktor sein. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was du gefragt hast.
Wie das bei dir angefangen hat. Aber ich glaube, das hast du schon richtig gut beantwortet.
Okay, also, geil.
Ja, was ich einfach so geil finde, ist, ich meine, ich glaube, das wird sich bei uns nie groß ändern. Es sei denn, ich mache eine volle 360-Grad-Drehung und bin plötzlich in Dubai. dass wir einfach gegenseitig den Content so feiern, den wir machen. Und was ich halt cool finde oder gut finde, ist, dass halt einfach du das ins Gespräch bringst. Weil diese ganze, ich sag mal, ich nenne es zwar Bubble für das Spektrum, ADHS, Autismus, Multiinteresse, das muss noch viel mehr, also die Konversation muss noch viel mehr vorangebracht werden, weil es gibt immer noch leider dieses Stigma mit, warum bist du so oder warum hast du diese, in Anführungszeichen, Macken, was keine Macken sind, weil das ist ein so diverses Spektrum. Ich bin nicht diagnostiziert, aber es gibt einige Tests, die man machen kann, um zu gucken, ob man vielleicht es hätte. Leider ist es bei uns auch in der UK so, dass der Prozess einfach lange dauert, bis du diagnostiziert wirst mit ADHS oder / Autism. Das kann bis zu 2 Jahren dauern. Habe ich nicht die Geduld für. aber es ist richtig gut, dass du dafür Stimme machst, weil in meinen Augen, gerade wir als Coaches, Mentoren, Trainer, müssen in meinen Augen noch viel mehr Stimme für Diversität machen, was unsere Klientel angeht. Ich kann verstehen, wir hatten das Gesprächsthema literally, bevor wir aufgenommen haben, über Zielgruppe und wo unsere Zielgruppenwünsche hingehen, wenn wir sie denn haben. Aber was mir einfach auch so am Herzen liegt, ist so, dass Menschen sich in ihren Facetten und Farben komplett zeigen dürfen und als normal gelten. Weil dieses ganze Stigma mit, was ist schon normal, in meinen Augen ist sowieso absolut outdated. Also irgendwie zu sagen, du bist normal und du halt nicht, ist in meinen Augen einfach nur etwas, was die Wissenschaft vielleicht noch nicht gegriffen hat, wo wir als eigentlich gerade noch an einem neuen Zeitpunkt des Movements im Prinzip stehen, weil da noch so viel mehr herausgefunden werden kann. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der mal sagt, ich glaube, der Mensch wird es nie ganz schaffen, die Psyche zu greifen. Und es wird immer irgendwo ein Mysterium sein, aber umso wichtiger ist es, dass wir diese Gespräche haben, dass es wirklich normal einfach ist. Und das ist auch, für manche Menschen, ich gehöre nicht dazu, ich bin immer so der Mensch, ich finde das schon irgendwie alleine heraus und finde so meine Lösung und dies und das. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin ja auch selber Mentor. Und wenn du bestimmte Kurse machst, deine Praktiken kennst und sowas, das kann manchmal schon helfen, um einfach zu wissen, wie du mit bestimmten Situationen umgehst. Nichtsdestotrotz kann es auch für andere Menschen absolut hilfreich sein, einfach zu wissen, okay, ich habe die Diagnose, wie gehe ich damit um, wie kann ich meinen Alltag damit gestalten, was du auch meintest, wie gehe ich mit zwischenmenschlichen Beziehungen damit um. Das war auch etwas, was ich erst lernen musste, wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse? Oder beziehungsweise, was man so braucht, wenn man vielleicht in einem Spektrum unterwegs ist. Und ja, umso geiler, dass du das jetzt dementsprechend machst und lostrittst. Und auch irgendwie dieses Wort Resilienztrainerin finde ich so geil. Das hat so eine Schwingung automatisch mit sich. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ich mache mal irgendwie vielleicht ein bisschen uncomfortable Schlenker. Wir haben es ein bisschen angeteasert, so Trauma und so, ne? Was sind denn deine Gedanken so im Zusammenhang mit Coaching, / Mentoring, Trainer sein zum Thema Trauma?
Ja, ich habe da eine recht klare Meinung. Und zwar sollte das Thema Trauma in meinen Augen nur in professionelle Hände. Es gibt allerdings verschiedene Arten und Weisen von Trauma. Und ich finde, also das Wort traumasensibel ist ja mittlerweile auch überall modern und auch da Obacht. Ansonsten kann man nämlich das Gefühl bekommen, jeder wäre irgendwie traumatisiert. Und es gibt ja auch tatsächlich in Fachkreisen, dass man sagt, ja, jeder Mensch ist irgendwo traumatisiert. Sehe ich ein bisschen schwierig, weil so fragil ist der Mensch dann doch nicht.
Ja.
Also es gibt verschiedene Art und Weisen von Trauma, also Schocktrauma, dann Komplextrauma oder sequenzielles Trauma und Beziehungstrauma. Und Schocktrauma kann man verstehen jetzt zum Beispiel als Dinge, die quasi jetzt passiert sind, also Unfall, Missbrauch beziehungsweise eine Vergewaltigung oder ähnliches. So, und das kann ein Schocktrauma verursachen, weil das ist jetzt plötzlich passiert, ja. So, und der Rest, der kann sich entwickeln. Vor allen Dingen halt in der Kindheit, also die ersten 2, 3 Jahre sind die prägendsten. Und wer sagt, ja, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, stell dir mal so ein Stück Puzzle vor und stell dir mal vor, wie dieser Puzzle sich im Mund anfühlt. Und jeder wird sofort wissen, wie sich dieser Puzzle im Mund anfühlt.
Oh mein Gott.
Warum? Weil du ihn dir mal mit 2 Jahren in dein Maul gesteckt hast, um herauszufinden, wie es schmeckt. So, also die ersten 2, 3 Jahre sind die prägendsten, auch wenn wir uns da nicht mehr aktiv dran erinnern können. Und die sind natürlich auch emotional am prägendsten. So, und da entstehen dann oft diese Komplextrauma oder Beziehungstrauma, die können natürlich auch später mit der Zeit entstehen, sage ich jetzt mal, auch in der Jugend oder auch noch später. Aber halt vor allen Dingen da, wo wir noch so, ich sag mal, krass formbar sind. So, und was die Bewegung, die ich halt sehe, ist, wenn man eben ein Buch dazu gelesen hat und meint, okay, ich kann jetzt damit umgehen, ist es schwierig, weil wenn du Leute retraumatisierst, es ist echt kompliziert, weil was passiert oft in Traumatisierung? In Traumatisierungen werden oft Emotionen dissoziiert, also abgespalten von der eigenen Persönlichkeit. Das ist ja das, wo dann auch in der Spiritualität gesagt wird, guck dir deine Schattenanteile an. Also mit Schattenanteile meinen wir vor allen Dingen halt dissoziierte Anteile in uns, die wir abgespalten haben. Das ist ja auch richtig, weil wenn du in Ruhe, sage ich mal, leben möchtest, musst du dir früher oder später diese Anteile anschauen und damit deinen Frieden finden, damit du innere Balance finden kannst. Weil ansonsten langfristig führt das zu mentalen Krankheiten, Depressionen, was weiß ich, sogar Schizophrenie und ganz viele weitere Dinge. Aber auch der Körper leidet irgendwann darunter und es können Krankheiten entstehen, weil dein Körper die ganze Zeit Stress hat. Und Stress ist halt die Mutter aller Krankheiten.
Ja.
So. Und wenn dann jetzt irgendein random Coach um die Ecke kommt, der keine Ahnung davon hat und da irgendwie mal so ein bisschen, ich will das gar nicht runterspielen, aber es ist halt wirklich schon krass, auch zum Beispiel Breathwork oder wenn du mit Trommeln arbeitest, kannst du da halt echt krasse Gefühle hochkommen lassen.
Ja.
Und wenn du darauf nicht spezialisiert bist, Leute, passt da bitte auf, die Leute, die können suizidal werden. Das ist echt nicht witzig. So, aber es ist leider im Moment modern und alles ist irgendwie ein traumasensibler Coach. Und hat keine fundierte Ausbildung dahinter. Und deswegen lasse ich persönlich von Trauma die Finger weg und gucke einfach nur, dass man das drumherum stabilisiert, weil ich habe noch keine Heilerlaubnis und ich bin, selbst wenn ich sie jetzt hätte, zum Beispiel als Heilpraktiker, wäre ich trotzdem nicht fundiert genug, weil ich nicht genug Ausbildung habe, um damit vernünftig arbeiten zu können, sage ich jetzt mal. Und deswegen stehen nächstes Jahr auch 2 Ausbildungen an. Aber das ist jetzt schon wieder Eigenwerbung, sorry. Nee, genau. Und deswegen, das ist einfach meine Meinung. Also Vorsicht, wenn ich mit Trauma arbeiten möchte. Vorsicht, wenn ich als spiritueller Coach mit Schattenanteilen arbeite. Vorsicht, auch mit Meditationen. Weil Meditationen fragt immer die Leute, bevor ihr denen irgendwelche Meditationen macht oder gebt oder was weiß ich, ob die Leute, wenn ihr dann ankommt mit einer schönen Traumreise durch den Wald und demjenigen ist aber im Wald mal was passiert.
Ja.
Alter Vater. Also, not funny.
Du hast so viel gesagt, wo ich jetzt auch Truthbombs zu droppen werde. Das Erste, was ich mitgeben möchte, und wenn du selber Coach, Trainer, Mentor bist, du das noch vorhast zu werden, bitte hört jetzt zu. Ich, bevor ich meine Klienten ins 1:1 mit mir gehen lasse, lasse sie einen Bogen ausfüllen, den wir zusammen beantworten. Und das sind so Sachen wie, hattest du schon mal eine Trauma? Hattest du schon mal eine Traumaerfahrung? Hast du Trauma in der Vergangenheit erlebt? Hast du eine Therapie gemacht? Das sind so Fragen, Checks, die ich vorher immer mache, weil ich niemanden einfach reinsende in eine Meditation. Und es kann nur eine Meditation sein, weil selbst wenn du kannst, keine Ahnung, 10, 200 Klienten gecoacht haben, du wirst nie wissen, wie dein Klient reagiert, selbst wenn du wieder und wieder die gleiche Erfahrung machst. Unser Unconscious, also unser Unterbewusstes, ist ein so großes Feld, du weißt nicht, was du triggern. Also klar, ich weiß es schon, weil ich arbeite zum Beispiel auch spezifisch mit nordischen Klängen und ich weiß, auf welchen Frequenzen die schwingen und was die auslösen können. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum sehr viele nordische Praktiker dir sagen, hör sowas nicht, während du Auto fährst. weil das richtig, also selbst wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin wach und dies und das, du weißt nicht, was du nebenbei auslöst. Also immer vorsichtig sein, was das, was die Klänge, was die Meditation und sowieso angeht. Und grundsätzlich auch, und das habe ich auch in meinen Terms auf meiner Seite stehen, mein Mentoring ersetzt keine Therapie. Also es gibt Themen und Grenzen, wo ich auch ganz klar sage, nee, bis hier und nicht weiter, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da jetzt drin rumwühle, ich bin nicht die richtige Person, die, also ich habe wirklich radikale Erfahrungen mit Schattenarbeit, aber genau das ist das, was du auch angesprochen hast. Und was mich persönlich stört, es wird sehr schnell manchmal mit Schattenarbeit in dem Bereich rumgeschmissen, mit dem Wort. Und dann ist es aber so, dass, also ich habe auch tatsächlich schon Klienten aufgefangen, die bei jemand anderes richtig krass in ein Loch gefallen sind und dann gesagt haben, ich weiß nicht, zu wem ich gehen soll, außer zu dir. Und das ist, was wir eigentlich wirklich vermeiden müssen, weil es man nicht, also, und das war, also sie hat mir, ich werde keinen Namen nennen, aber sie hat mir eine Situation damals geschildert gehabt, wo es eigentlich nur ein Workshop war, wo aber so leicht mit der Materie umhergeschmissen wurde, dass sie einen kompletten Realitätscrash hatte und ich musste sie erstmal wieder überhaupt zur Basis quasi ihres Nervensystems zurückbringen, damit sie dann wieder erstmal auf ihr Leben klarkam und es verarbeiten konnte. Und das ist etwas, wo wir absolut aufpassen müssen, was die Behandlung unserer Klienten angeht. Und was ich auch immer wieder sage, also einfach so mit Schattenarbeit um sich schmeißen. Ich bin jemand, der sehr, sehr tief geht in meinen Räumen, absolut. Also ich fürchte auch nicht, die Themen wie den Tod anzusprechen und so weiter und so fort. Und ich habe auch eine wirklich, wirklich krasse, tiefe Geschichte mit meiner Mental Health durch. Und ich spreche da mittlerweile auch ganz offen drüber, dass ich mich zweimal umbringen wollte. Und vielleicht ein Trigger Warning an dieser Stelle. Und dass ich 8 Jahre lang mit High Functioning Anxiety diagnostiziert war. Ich mache, wer das nicht kennt oder wer die Diagnose nicht einschätzen kann. Also High Functioning Anxiety ist eine Form von Anxiety, also Angststörung, die sich so in deinem Umfeld auswirkt, dass du sehr viel mit Panikattacken zu tun hast, dass du Atemprobleme hast, dass du schlecht schlafen kannst. Also so diese ganze Kette, die dann halt da so einen Schwanz hinter sich zieht. Und das hat bei mir ganz viele verschiedene Traumaverschiebungen. Also einmal war es mein Körpertrauma und dann war es mein sexuelles Trauma und so weiter und so fort. Werde ich jetzt nicht spezifisch darauf eingehen, es sei denn, wir hörten nochmal irgendwie Rücksprache von Leuten, die das interessieren würde, wenn jemand darüber offen spricht. Ich meide es meistens, weil ich weiß, ich kann diese Themen tief ertragen. aber es ist nicht immer so leicht zu hören für andere Menschen. Nichtsdestotrotz, ja, es ist super wichtig, da einfach auch eine Grenze zu ziehen. Und das sage ich auch immer jedem Coach, Mentor oder Trainer, der jetzt gerade beginnt oder auch vielleicht mitten im Business steht, habt eure Nummern zur Hand. Weil es kann sein, dass du manchmal, es kann sein, dass du mal was auslöst bei deinem Klienten, wo es dann heißt, ich habe gerade, also bei mir bricht gerade alles zusammen. Habt eure Nummer, es gibt ja spezifische Nummern für Hilfe, Helplines, die dann wirklich spezifisch darauf ausgerichtet sind, sich um solche Klienten zu kümmern. Habt diese einfach zur Hand. Du weißt nicht, was passiert. Und gerade wenn du, so wie ich ja auch, noch nebenbei selbstständig bist oder beziehungsweise gerade dein Unternehmen aufbaust, dann ist es ja auch so, dass du vielleicht mal, keine Ahnung, 7 Stunden nicht am Handy bist, weil du gerade auf deinem anderen Nebenjob arbeitest und dann nicht für deinen Klienten zur Verfügung bist. Wenn dir dein Klient dann aber in diesem Zeitraum einen Anfall oder sowas hat, hab einfach deine Resources richtig und ja, passt da einfach auf. Ich bin auch der Meinung, was du vorher gesagt hast, dieses, ja, jeder hatte irgendwo mal ein Trauma, sehe ich auch nicht so, weil ich war auch schon in Gruppenräumen, wo ich gemerkt habe, dass ich die most traumatized person war. Aber man merkt schon, ich nehme das halt auch alles irgendwo mit Humor, vielleicht kommt es auch einfach mit dem Alter, aber nichtsdestotrotz, es gibt Menschen, die haben nie irgendwie sowas in der Tiefe erlebt und mein Gott, das ist sehr gut.
Ja, also vielleicht noch nicht mal, nicht so in der Tiefe, sondern das Spannende ist ja, dass einfach unser Nervensystem, wir sind alle sehr ähnlich und irgendwie auch nicht. Das heißt, die gleiche Situation kann der andere vielleicht viel, viel besser wegstecken und kriegt sie verarbeitet als der andere. Also
ja,
der eine erlebt Autounfall als, ja, okay, puh, Glück gehabt, ne? Scheiße, aber okay. Und der andere, der wird einfach mitten im Alltag plötzlich überwältigt. Also es gibt einen Unterschied zwischen, und deswegen, Trauma wird leider sehr inflationär benutzt mittlerweile. Ja. Und so, wie gesagt, fragil ist unser Körper nicht, sonst hätte der Mensch nicht so lange überlebt. Ja. Wir sind extrem resilient. Wir können halt, ich meine, unser Körper das ist ja einfach super intelligent, Dinge, die in dem Moment so überwältigend sind, einfach abzuspalten, um zu sagen, okay, irgendwie muss ich überleben. Ansonsten, wenn ich das weiterhin fühlen würde, würde ich nicht überleben. Also spalten wir das ab und sind wieder alltagstauglich. Die einen mehr, die anderen weniger.
Ja.
Und im Grunde genommen, ganz grob gesagt, woran erkenne ich, ob ich da vielleicht ein Trauma drin habe oder nicht, ist, wenn ich, also es kann für mich sehr anstrengend gewesen sein, die Situation. Mhm. Es muss auch nicht immer, wie gesagt, ein Schocktrauma sein. Es kann ja auch ein Komplextrauma sein oder ein Beziehungstrauma. Es ist für mich sehr anstrengend gewesen und aufwühlend. Und wenn ich drüber rede, ist es für mich auch anstrengend, zum Beispiel. Mhm. Es ist aber ein Unterschied, ob mich meine Gefühle völlig übermannen, von jetzt auf gleich, und ich keine Kontrolle mehr darüber habe. Mhm. Und ich verliere die Kontrolle. Also das ist so der Unterschied zwischen Trauma oder ob es einfach sehr anstrengend war.
Ja.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, bevor man anfängt, selbst irgendwie Diagnosen zu stellen, weil man denkt, oh ja, such dir irgendwie Personen, die darin ausgebildet sind.
Ja.
Dich zum Beispiel mit denen, ja.
Ja.
Komplextrauma kann zum Beispiel auch sein, dass ich immer wieder Schwierigkeiten habe in Beziehungen und immer wieder das Gefühl habe, ich habe irgendwie überall Narzissten um mich herum. Mein Partner ist ein Narzisst, meine Freunde sind Narzissten und irgendwie trage ich jedem den Arsch hinterher und keine Ahnung,
Krise,
aber ich kriege es nicht zurück. Ne? So, und da kann auch irgendwo ein Beziehungstrauma dahinter stecken.
Ja.
Also weil du als Kind dann zum Beispiel gelernt hast, ich will, wenn du jetzt dich so ein bisschen darin wiedererkennst oder so, derjenige, der gerade zuhört oder diejenige, ich will jetzt gar nicht deinen Eltern zu nahe treten, aber zum Beispiel, nur damit man ein Gefühl dafür bekommt, wo sowas herkommen kann, ganz banal, wirklich super banal, vor 100 Jahren war es noch Usus, wenn ein Baby geschrien hat und es sollte aber schlafen gehen, wurde es halt schreien gelassen, damit sich das in Anführungsstrichen nicht dran gewöhnt, dass immer, wenn es ruft, dass er auf den Arm genommen wird.
Mhm.
Ja, das Baby hört irgendwann auf zu schreien. Was passiert da? Das Ding ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass du als kleines Kind, du hast keine Regulation über deine Emotionen.
Ja.
So. Und du brauchst die Koregulation über, wenn es nicht deine Eltern sind, dann sind es irgendwelche anderen Erziehungsmenschen um dich herum, bei denen du aufwächst, ja? So. Und wenn die aber nicht in der Lage sind, deine Emotionen zu koregulieren, weil zum Beispiel missverstanden wird, was du gerade brauchst, also du bist zum Beispiel nass, brauchst eigentlich eine frische Pampers oder Essen oder Schlafen oder was auch immer es ist, und du als Baby dieses Bedürfnis nicht befriedigt bekommst, wirst du erstmal lauter und lauter und wirst richtig, manche kennen ja, dann kriegen die Babys so richtig Tobsuchtsanfälle, bis sie halt das bekommen, was sie brauchen oder wollen. Passiert das nicht, dann merkt der Körper Alarm, Alarm, meine oberste Stufe an Wut und an Frust funktioniert nicht, mehr geht nicht, ich kriege nicht das, was ich will. Also geht der Körper in Freeze-Modus, also in einen Starre-Modus. Und dann hört das Baby auf. So, aber das hört auf, um quasi zu überleben. Passiert das öfter, dann kann sich das als Trauma abspalten. Und dann kann das sein. Also ein Kind lernt halt einfach anhand von Verhaltensanpassungen, kriege ich das, wenn ich mich so verhalte oder kriege ich das, wenn ich mich so verhalte. So, und dann kann das einfach passieren, dass dein Nervenzentrum richtig krass entweder in Aggression und Angst ist oder in einem starren Modus. Und dann springt das hin und her, weil das nicht richtig ausbalanciert ist, weil es nicht ausbalanciert wurde. Das Gute an dieser Stelle ist, wenn du denkst, oh scheiße, ja, ich erkenne mich irgendwie wieder, es ist nie zu spät, quasi damit anzufangen, sein Nervensystem wieder auszubalancieren. Ja, klar wird das eine Zeit lang brauchen und es gibt verschiedene Übungen, also zum einen mental, aber auch körperlich, weil wir müssen beide Faktoren quasi wieder ausbalancieren.
Absolut.
Aber es ist nie zu spät. Es ist wirklich nie zu spät. Das ist das Schöne. Unser Gehirn ist einfach plastisch, also es entwickelt sich immer weiter.
Ja.
Ne?
Ich kann das, also ich glaube, wir sind sowieso auch die Generation, die echt das große Glück hat, dass wir mittlerweile dieses Movement mehr denn je erleben und dass es noch mehr an die Oberfläche auch kommt. Weil also, ich glaube, ich habe es schon mal ein paar Episoden erwähnt, ich mache ja auch Martial Arts und ich bin tatsächlich eine der jüngsten quasi im Bereich der Martial Arts hier in London. Und das ist krass, weil ich fühle mich nicht so, beziehungsweise ist es aber gleichzeitig auch gut und ich kann es mehr denn je nur verstehen und vertreten, je eher man anfängt, weil ich habe lange Hochleistungssport gemacht, auch Sachen, die ich nicht mochte. Und das hat mit dazu beigetragen, dass ich Körpertrauma hatte. Und neben ein paar anderen Faktoren. Und das erste Mal habe ich das dann gemerkt, als ich die erste Stunde Martial Arts hatte und fast umgekippt bin. Und das war der Moment, war so, holy fuck, shit, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das hat seitdem, also das war jetzt vor 3 Jahren. Nee, vor nächstes Jahr sind 3 Jahre. Aber 2,5 Jahre hat es angefangen bei mir, die Reise quasi, das Ganze alles aufzubrechen und loszugehen und ohne Scheiß. Ich bin auch jemand, ich habe sehr viel Injuries, Verletzungen durch mit meinem Körper, sehr viele Traumata. Und ich habe lange wirklich ein richtiges Problem gehabt, Hilfe zu suchen. Bitte macht es nicht. Und wenn es euch, und wirklich jeder, der euch irgendwie Scheiße gibt, wenn die, du buchst ja eine Massage oder keine Ahnung was alles, ja, ich bitte drum. Macht es nicht erst, wenn es euch Scheiße geht. Macht das, weil ihr euch was Gutes tun wollt. Seit ich jetzt angefangen habe, im Juli wirklich Körpertherapie zu machen mit Akupunktur und Cupping und so, Alter, da sind Wunden hochgekommen, wo ich wirklich hart geschluckt habe, weil mein Heilpraktiker mich angeguckt hat, nach der ersten Session meinte so, ja, wahrscheinlich hast du da was erlebt, was einfach nicht verarbeitet worden ist. Und das war einfach die Stelle, wo ich harassed worden bin. Und da habe ich richtig heftig geschluckt, weil das ist halt ein paar Monate schon her gewesen. Und das sind einfach so Anzeichen, wo es auch wichtig ist, dass wir uns um unseren Körper kümmern und da einfach nicht wegsehen und einfach wirklich das für uns annehmen und sich darauf einlassen. Ich hab lange, wie gesagt, keine Hilfe annehmen wollen oder so dieses Jahr, das passt schon so, aber je weniger habe ich mich auch in meinem Körper gefühlt. Also ich arbeite noch dran, meine linke Seite, die ist immer noch halt halbwegs taub, aber es wird besser und es wird vielleicht nie zu einem 100% mehr kommen, aber es ist möglich, dass man Heilung finden kann. Und das ist auch immer das, was ich sage, so, ob es ein Coach ist, ob es ein Mentor ist, ob, weiß ich nicht, die erste Meditation ist, die du selber über YouTube machst, was auch immer es ist, bitte, bitte, bitte mach es und scheiß drauf, was alle anderen irgendwie um dich haben und sagen, wir brauchen noch viel mehr offene Gespräche über, ich meine, das sowieso in meinen Augen, weil für mich ist Therapie nichts anderes als Heilung und dieses ganze Stigma mit, oh, du bist krank, du hast irgendwie Probleme, ist Bullshit in meinen Augen, weil es gibt halt sich Arten von Therapien, was du heutzutage machen kannst. Coaching, Mentoring ist genauso Therapie in meinen Augen. Natürlich nicht vergleichbar, weil, wie gesagt, das hatte ich vorher schon angeschnitten, bei bestimmten Fällen geht es ja auch darum zu sagen, nee, da muss bewusst ein Therapeut oder ein Psychologe ran, aber du kannst sau viel Scheiß aufarbeiten, indem du was für dich tust und das annimmst. Und das ist super wichtig in meinen Augen. Und ich glaube, also eigentlich ist es schon fast eine unausgesprochene Regel, jeder Coach braucht einen Coach. Man sollte auch immer auf seine eigenen Themen schauen. Ich meine, ich bin da mittlerweile, also mir wird schon fast gesagt, hey, schaust du nur auf deine inneren Themen? Und ich bin so, ja, aber ist doch cool. also ich habe da mittlerweile echt gar keine Bedenken. Oder was heißt Bedenken mehr? Ich bin halt auch diejenige, die irgendwie sagt, diese ganzen Stigma um Shadowwork, also ich rede jetzt nicht von den wirklich tiefen Wunden mit Trauma, ne? Also ich möchte das irgendwie gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber dieses ganze Stigma mit, dass Shadowwork so scheiße und böse und schlecht ist, ist genauso Bullshit, weil im anderen ist es nicht an, im Kern ist es nichts anderes als eine Innenschau, wo du einmal also in deiner Suppe rumlöffelst. So, und
voll.
Kommt ja mit allen Emotionen zu sich. Also keiner kann dir irgendwie schönreden, dass es halt vielleicht nicht mal wehtut oder vielleicht nicht mal krass wird, wo du so ein Eye-Opener hast und so denkst, fuck, das Thema hatte ich zuletzt vor 10 Jahren. Aber that's life. Und es ist wichtig, dass man da einfach nicht wegsieht und für das eigene Wachstum halt auch einfach dann für sich einsteht. Also und es ist niemals zu spät. Ja, ich bitte sogar darum, dass wenn du das Gefühl hast, hey, aber naja, ich bin über 50 oder 60 oder was weiß ich, so dieses, macht es noch Sinn? Ja, hallo?
Macht immer Sinn.
Der Durchschnittsmensch macht halt irgendwie mittlerweile fast die 90 Jahre voll, soweit ich weiß. Absolut macht das immer Sinn. Und ich bin sogar so stark darauf fokussiert zu sagen, je eher man anfängt, desto geiler wird es eigentlich, weil du dir einfach immer was Gutes tust. Und ich meine, das ist natürlich auch dieses Gespräch mit Selbstliebe und so. Das hat ja auch viele Facetten und Formen und so weiter. Aber es ist wichtig, dass da einfach dann drauf geguckt wird.
Ich denke halt, was ich auch beobachtet habe, und da kann ich mich nicht von freisprechen, ist, dass man mit dem Gefühl losgeht, ah ja, okay, ich finde für mich jetzt die Routine oder das, was mir mega gut tut, und dann bin ich geheilt für immer und alles ist gut, meine mentale Gesundheit ist immer da. Das kann man sich, da bin ich mittlerweile von geheilt. Aber das darf man sich, glaube ich, einfach damit anfreunden, dass man sich selber kennenlernt, seine mentale Gesundheit kennenlernt, seinen Körper kennenlernt, um auf die Signale rechtzeitig hören zu können, um darauf reagieren zu können. Und dann kann man so immer mal wieder eine innere Balance erreichen. Also es ist immer ein Hoch und ein Tief, natürlich, gar keine Frage. Stillstand gibt es nicht. Das heißt, wenn du für immer deine mentale Gesundheit on top hättest, wäre es Stillstand. Das geht nicht. Ne? Also Leben ist Veränderung. Aber dass man vielleicht einfach das Bild von der mentalen Gesundheit vom Körper nimmt. Also dein Körper hat, ich sag mal, in verschiedenen Jahrzehnten verschiedene Bedürfnisse. Du hast, wenn du 0 bis 10 Jahre alt bist, andere Bedürfnisse als von 30 bis 40.
Absolut.
Und wir können nicht immer gleich mit unserem Körper verfahren. Das geht nicht. Und so ist es mit unserer mentalen Gesundheit auch. Also das bleibt im Grunde genommen, vielleicht denken sich jetzt manche, ah ja, cool, und manche denken sich, nein, bitte nicht. Es bleibt für immer ein Spiel von, was tut mir gut, was brauche ich gerade und was nicht. Und es kann immer wieder passieren, dass man nachlässig war und dann irgendwann feststellt, es wird wieder schlechter. So, aber dass man diese Signale überhaupt wieder spürt, das ist so, immer denke ich, womit man anfangen darf. Hab ich Hunger? Oder was habe ich hier gerade? Was brauche ich? Brauche ich Schlaf? Brauche ich ein bisschen Ruhe? Oder brauche ich mal ein paar Menschen um mich herum? Und die Frage, wann brauche ich Hilfe? Nicht erst, wenn du morgens nicht mehr aus dem Bett rauskommst. Nicht erst, wenn du Tag ein, Tag aus weinst. Wann brauche ich Hilfe? Hilfe brauche ich immer dann, wenn ich merke, es stört und belastet mich in meinem Alltag.
Ja.
Ich komme mit meinen Beziehungspartnern überhaupt nicht mehr klar. Das kann nicht sein, dass du mit jedem Partner nicht klarkommst.
Ja.
muss ich einfach so sagen. Ich komme plötzlich auf meine Arbeitsstelle nicht mehr klar. Alles und jeder nervt mich nur noch. Ich lebe in einem Chaos, in einer Unordnung. Und ich spreche jetzt nicht von, ich lasse mal was liegen und mache mal einen Monat lang meinen Haushalt nicht.
Ja.
Ich spreche wirklich von Chaos. Und wenn ich merke, okay, nachts wird mein Schlaf schlechter. Ich esse zu viel, ich esse viel zu wenig. Ich habe aber gar kein Hungergefühl mehr. Sobald es anfängt, im Alltag irgendwie sich auszuwirken, hol dir dann schon Hilfe.
Ja, absolut.
Ich muss ja nicht mit dem, keine Ahnung, mit dem Auto, was irgendwie, wo die Reifen so langsam Luft verlieren, warten, bis alle 4 Reifen keine Luft mehr haben und ich überhaupt nicht mehr vorwärts komme, so sinnbildlich gesehen. Sondern ich merke, okay, der eine Reifen ist kaputt, okay, komm, dann schaue ich, muss ich den auswechseln, muss neue Luft rein, was braucht dieser Reifen?
Ja.
So und so einfach auch mit der körperlichen, mentalen Gesundheit.
Einfach das und scheiß drauf, was andere sagen. Also da habe ich wirklich halt sehr ein kurzes Zündschnur, wenn Leute irgendwie ankommen mit diesem altbacken Geläster von wegen so, oh mein Gott, guck mal, die Person geht zur Therapie oder die macht das. Ja und? Das ist eigentlich nur ein Anzeichen davon, dass die Person auf sie aufpasst. Schnauze, Karen.
Ja, Gott sei Dank. ja, wenn es nach mir gehen würde, also es kann eigentlich gar nicht früh genug damit beginnen, dass man mentale Gesundheit oder die menschliche Psyche thematisiert, von mir aus schon im Kindergarten, mit wie gehe ich mit Stress um? Was ist denn Stress? Wie kann ich denn kommunizieren? Wie kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren? Ja. Weil Kinder lernen einfach, sich anzupassen. Sie sind ja abhängig. Das heißt, sie gucken, dass sie entweder durch extrem, in Anführungsstrichen, negatives Verhalten, durch zum Beispiel Dinge kaputt machen oder lügen oder was auch immer, ihre Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, genauso wie wenn Kinder super still und leise sind und oh, guck mal, die ist ja so süß, die ist ja so lieb, die macht ja alles, was du willst. Frag die mal 20 Jahre später, wenn sie wegen People-Pleasing bei ihrem Therapeuten sitzt.
Ja.
So, also Kinder versuchen sich ja nur anzupassen und frag dich mal, warum ein Kind lügt, frag dich mal, warum ein Kind gewalttätig ist. Das kommt nicht einfach so, das kommt nicht aus der Mutter raus und bäm. So, da ist das Umfeld irgendwie mit dran verantwortlich. Ich sage nicht immer die Eltern, ich sage das Umfeld.
Ja.
Und wir können diese Kreisläufe einfach mal durchbrechen, indem wir ja Education betreiben, zum Beispiel als Coaches, dadurch, dass wir es dann festgestellt haben für uns selbst, ah krass, okay, da gibt es ja irgendwie noch mehr, außer das, was ich bis jetzt erlebt habe. Und habe halt aber auch als Mensch für mich selbst, wenn ich jetzt kein Coach bin, dass ich einfach mal gucke, so, ah, okay, wie entstehen denn so Depressionen? Was ist das eigentlich? Was gibt es denn noch? Was ist mentale Gesundheit? Und einfach diesen Kreislauf, den wir seit Jahrtausenden betreiben von hurt people, hurt people, verletzte Personen, verletzten Personen, einfach mal aussteigen und ausbrechen und das nicht mehr weitergeben. Ja, wir werden, wenn wir Kinder haben, trotzdem Fehler machen. Aber der Unterschied ist, wie gehe ich dann an die Sache dran? Vertusche ich das und tue so, als würde ich wäre ich fehlerfrei und entschuldige mich nie? Oder bringe ich meinem Kind bei, dass, wenn ich Mist gebaut habe, ich mich dafür aufrichtig entschuldigen muss?
Ja.
Und das auch eingestehe und sage und kommuniziere. So, und dadurch, also das ist jetzt so ein bisschen meine Fantasie, die immer mit mir durchgeht, wenn wir von alle Menschen ab jetzt, ab heute in Therapie gehen zu guten Therapeuten oder guten Coaches, ist in einem Jahr kein Krieg mehr. Safe.
Ja.
So, das ist meine Meinung.
Es ist so tiefgehend, aber es ist so true. Ja, es muss einfach noch viel mehr aufgebrochen werden. Absolut. Dieses People hurt people, das ist auch etwas, was wir einfach durchbrechen müssen. Also absolut. Und ich kann deutlich sagen, dass ich auch, also mein schlimmstes Muster war, glaube ich, People-Pleasing. Wenn man jetzt dem mal eine Staffelei geben würde, würde ich denken, die ich so in mir hatte, war ich ganz, ganz lange. Also ich hatte tatsächlich, du weißt es, weil du mich da ja auch ein bisschen durchbegleitet hast, ich hatte wirklich viele Beziehungsthemen und aber auch freundschaftliche Themen. Und das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also wir reden nicht immer nur davon, dass irgendwie hier Beziehung und Familie, sondern solche Dinge können auch in Freundschaften passieren. Also
sobald du mit anderen Menschen irgendwie interagierst.
Ja, absolut. Und ich konnte, und das ist immer sehr spannend, wenn ich das sage, bei allen so, was? Aber du bist doch so selbstbewusst. Ja, hat aber auch gedauert. Also die, mich von früher kennen, sind immer so, boah, du warst da so leise. Ja, genau, was du gerade gesagt hast, mit so, ja, bis sie dann ihrem Therapeuten erzählt über People-Pleasing und so. Ich konnte richtig lange kein Nein sagen und habe auch richtig lange an Menschen festgehalten, die durch und durch nicht nur mir nicht Sachen zurückgegeben haben, wo ich aber auch sage, das ist nochmal eine komplexe Geschichte in Sachen Love Language in meinen Augen, weil ich bin auch so ein Mensch, das würde jetzt schon ein bisschen philosophisch eigentlich, so dieses, wir werden ja in dem Sinne nie die gleiche Art von Liebe zurückbekommen. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob du immer gibst und Leute sich darauf verlassen und dich dann ausnutzen. Oder ob du schon was zurückbekommst, aber auf eine andere Art und Weise halt einfach. Ich habe lange mich in Kreisen bewegt, gerade in den Teenage-Kreisen in den ersten Hälften meiner 20er, wo auch wirklich dramatisch dran war. Also ich habe so viele unsichere Verbindungen gehabt, dass jetzt, wo ich seit, ich sag mal, anderthalb Jahren von sehr vielen Menschen weggebrochen bin, das erste Mal so richtig gespürt habe, wie das eigentlich ist, in gesunden Freundschaften unterwegs zu sein und dass du nicht fürchten solltest, deine Meinung vertreten zu können. Und ich meine jetzt nicht damit, natürlich, hab ich schon mal scheiß Witze gerissen und voll inappropriate und keine Ahnung was, ich bin halt auch durch und durch Clown. Aber bei mir weiß man, wenn ich eine Linie überziehe, dann sag es mir einfach und ich halte mich jetzt mal zurück oder ich mache es nochmal. Man kann mit mir darüber reden und so weiter. Ich hatte zig Situationen mit Menschen, wo, wenn ich meinen Mund aufgemacht habe, entweder richtig krass angekreidet wurde, wo ein krasser Streit losgebrochen ist, wo ich wirklich gegaslightet wurde, dass ich am Ende mich selbst hinterfragt habe, das war wirklich richtig crazy shit, der da teilweise abgegangen ist. Und das war ein Muster, was sich durchgezogen hat. Und das ist auch wirklich dieses, vielleicht nochmal zum Impuls dazu zu gehen, wo du dann merkst, ob es ein Trauma ist oder ob es quasi so einfach nur anstrengend war. Bei mir war es definitiv eine Traumakette, weil ich habe nur solche Leute angezogen. Also es hat sich wirklich über Jahre hinweggezogen, bis ich irgendwann gemerkt habe, alter Scheiße, Mann, wenn du nicht anfängst, irgendwann deine Meinung zu vertreten und dich zu zeigen, so wie du bist und halt wirklich auch mal Nein sagst zu diesen Menschen und sie wirklich aussortierst aus deinem Leben, dann wirst du immer so weitermachen und dich von Menschen abhängig machen, die absolut nicht fähig dazu sind, dir das zu geben, was du möchtest. Und ein kleiner Impuls dazu, Also ich bin jemand, der mittlerweile sehr offen kommuniziert über mein Bauchniveau, weil ich, also bei mir weiß man, wenn ich mich mal komplett verziehe, hat es nichts mit den Menschen um mich herum zu tun, sondern ich habe wirklich so Phasen, wo ich am liebsten einfach einen Monat auf einer Hütte wäre und einfach nur mit mir komplett alleine sein kann. Das hat nichts damit zu tun, dass ich, also es muss kein Event passieren, damit das passiert, sondern das ist einfach so die Art Mensch, die ich bin. Ich kann super Sachen teilen, da sein, inspirieren und ich kann genauso mich komplett zurückziehen. Human Design 2.4, Grüße gehen raus. aber nichtsdestotrotz, und da gilt für mich mittlerweile, dass keiner in meinem Umfeld sich hoffentlich persönlich nimmt und ich wage zu behaupten, dass auch alle in meinem Umfeld das verstehen, wenn diese Phase mal wieder eintritt. Oder wenn sie eintreten sollte oder in Zukunft oder weiß ich nicht was. Und das Gleiche gilt eigentlich auch bei mir. Also ich habe ein, zwei Regeln, wo ich sage, keine Ahnung, wenn du die ganze Zeit schreibst und dann plötzlich irgendwie ins Nichts verschwindest, dann bin ich schon so ein bisschen, bin ich schon kacke irgendwo, weil ich dann sehr oft irritiert bin, wenn Menschen quasi sich erst so an dich ranhängen oder beziehungsweise viel Zeit mit dir verbringen und dann so gar nichts kommt. Das irritiert mich schon. Auch wenn ich es verstehen kann und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, okay, das ist dann ja trotzdem, das ist nicht über dich, sondern das ist, die Person hat gerade was, also ihr Thema.
Entweder das oder sie ist ein Narzisst und da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist perfekt, was du gesagt hast. Ich kann dir nicht sagen, wo da die Grenze ist. Ich lerne es selber immer noch wieder, wo man gucken muss. Ja, weil ich bin zum Beispiel auch so jemand, sagt, man kann das nicht immer ans Alter pinnen. Natürlich hast du manchmal Situationen, wenn jemand etwas jünger ist oder älter oder wie auch immer, aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die sind weitaus älter als ich und verhalten sich in meinem Jahr, an meinen Augen 20 Jahre jünger, als sie eigentlich sind.
Oder sie haben ADHS, fällt mir gerade noch ein, sorry.
Ja, genau.
Da kann das auch sein.
aber was ich dazu abschließend sagen kann, ist, dass du immer wieder neue Leute anziehen wirst und ohne Scheiß, es gibt so viele fucking Millionen Menschen in der Welt, du wirst deine Menschen finden und je mehr du dich halt auch zeigst, und damit meine ich jetzt nicht, dass du alles teilen musst, oh mein Gott, das meine ich auch nicht, ich möchte es noch mal kurz reinsprechen, mir wurde das Kompliment am Wochenende gegeben, dass ich richtig inspirierend und outgoing bin und trotzdem ein Mysterium und das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was man mir jemals gesagt hat, weil ich so war, das ist mein Ziel im Leben, ich bin so da, dann bin ich weg und die Leute fragen, wer diese Person ist. Aber vielleicht auch nochmal auf die Coaching-Szene zu beziehen, weil das auch immer so ein Hin- und Her-Diskussion ist, teile ich jetzt was von meinem Privatleben oder nicht, oder wie mache ich das? Ich bin auch super, also ich höre es immer wieder, dass die Leute sagen, boah, du teilst immer so viel, du redest so viel, und für mich ist das wirklich so ein kleiner Anteil im Verhältnis zu dem, was bei mir, ich sag mal, hinter den Kulissen eigentlich abgeht. Und ich habe nicht immer das Mittelmaß. Ich habe Tage, wo ich bin, boah, am liebsten würde ich irgendwie alles in die Welt schreien und teilen, weil gerade so viel geiler Shit passiert. Und dann habe ich Tage, wo ich so bin, boah, ich weiß gerade gar nicht, wo mein Kopf steht. Ich muss das erstmal mit mir selber ausmachen. Aber da auch dir nochmal den Impuls und die Motivation zu geben, zu sagen, alles kann, nichts muss. Ich kenne Coaches, die teilen ihr Privatleben total offen. Ich kenne Coaches, die machen es überhaupt nicht. Also, das heißt, Privatleben, also ich rede jetzt von Sachen wie Freunde, Beziehungen und so weiter. Ich bin schon jemand, der auch natürlich zeigt, mit wem sie so abhängt auf Social Media, aber wo bei mir alle, und ich ziehe es jedes Mal durch den Kakao, wenn es irgendwie hochkommt, weil, und ich glaube, es ist aber, also jetzt nicht nur auf mich bezogen, ich weiß nicht, was es ist, warum Leute so besessen davon sind, manchmal zu wissen, was in meinem Beziehungsleben abgeht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde es nie verstehen, selbst wenn meine Community mal raised oder so, weil, aber ich muss sagen, ich bin halt auch selber der Mensch nicht dafür. Also wenn Menschen offen über ihre Beziehungen reden, in ihren eigenen Rahmen, mit Consent, kein Thema, feiere ich. Wenn es Leute sind, die halt irgendwie da reingepressert werden, über ihr Privatleben zu reden zu müssen, finde ich einfach scheiße. Weil in erster Linie geht es nur die Person was an, die mit dir zusammen ist, oder die Personen, wie auch immer du dein Leben lebst. Und diese Obsession, dieser Gossip irgendwie manchmal dahinter, das habe ich noch nie verstanden. Werde ich, glaube ich, auch nie verstehen. Aber ich bin auch ein Master darin, alle so zu verwirren, dass keiner weiß, was bei mir abgeht.
Solange du das weißt, ist alles safe.
Ja, ich würde gerade sagen, weiß ich es eigentlich selber? Who knows? Who knows? Aber da halt dir einfach nochmal den Impuls zu geben, dass das völlig okay ist, wenn du sagst, ich zeige hier nur mein Business und alles an und eben nicht nur, also eben nicht mein Privatleben, dass es völlig in Ordnung ist. Und du dich auch jederzeit wieder umentscheiden kannst. Keine Ahnung, wenn du morgen aufwachst und denkst, hey, ich möchte mal ein Selfie mit meinem Partner oder Partnerin posten, go for it. So reißt dir eigentlich auch niemand den Kopf ab. Also es ist absolut dein Spielraum.
Voll.
Wollen wir das Ganze noch mit irgendwas abrunden?
Gerne.
Wie man sieht, wir können labern, labern, labern. Ja, hast du noch ein paar Smashing-Impulse für so Coaches, Mentoren, TrainerInnen?
Ich muss mir überlegen. So ad hoc habe ich, glaube ich, jetzt erstmal alles gesagt, was ich sagen möchte, was dieses Thema angeht. Nee, es macht auf jeden Fall Sinn. Doch eine Sache fällt mir gerade noch ein. Gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, macht das auf jeden Fall Sinn, selbst Mentoren, Coaches oder Therapeuten zu haben.
Ja.
Weil ansonsten kann das ganz schnell passieren, dass man das völlig unbewusst und ohne böses Wollen, dass man einfach Themen, die der Kunde hat, irgendwas da auf einmal rein projiziert und dann gegebenenfalls Tipps oder Coaching-Hinweise oder was auch immer gibt, die nichts mit dem Kunden an sich zu tun haben, einfach weil du Introjekte in dir trägst, also irgendwelche Themen, die du nicht verarbeitet hast, die dir vielleicht gar nicht so bewusst sind und projizierst das vielleicht auf deine Kunden oder auf das, was der Kunde erlebt hat. Und das ist aber, du kannst es nicht objektiv genug betrachten. Also Objektivität als Mensch ist sowieso schwierig. Aber gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, sollte man versuchen, das als Qualitätsstandard zu haben, so objektiv wie möglich an Menschen ranzutreten. Und dazu gehört es, seinen eigenen Scheiß regelmäßig aufzuräumen. Regelmäßig.
Absolut.
Ja.
Das mit dem Regelmäßigen ist in meinen Augen auch so wichtig. Weil wir werden, also wir kommen ja nicht darum herum, selbst wenn bei dir, ich sag mal, keine Ahnung, du hast mit deinem Business jetzt schon einen Durchbruch oder so, du wirst trotzdem mit Sachen im Außen konfrontiert werden. Selbst wenn es in deiner Familie gut läuft oder weiß ich nicht was, Freundeskreis, alles supi und du hast es im Griff, du wirst ja trotzdem immer wieder an Konfrontationen rankommen, sagen wir jetzt mal krass, Tode, die auf dich zukommen. Vielleicht gibt es auch manchmal Schicksalsschläge, die einfach dich so krass rausreißen und weiß ich nicht was. Ich hatte letztens, also ich hätte wirklich ungelogen, ich habe ein Thema, das vor 10 Jahren zuerst hochkam. Und ich kann das mittlerweile halten. Also ich bin jetzt nicht nur, dass ich, oh mein Gott, warum kommt das jetzt? Da bin ich schon lange raus. Sonst würde ich den Job nicht machen, den ich jetzt mache. Aber es war trotzdem für mich so ein, holy shit, wo kommt das plötzlich her? Und das kann immer wieder passieren. Es kann passieren, weil du plötzlich irgendeinen fucking Song hörst, den du vor 10 Jahren zuletzt gehört hast.
Klar.
Es kann passieren, weil du eine Message von jemandem bekommst, der dich seit 2, 3 Jahren nicht mehr kontaktiert hat. Also es gibt so viele Auslöser, die wir ja auch nicht kontrollieren können. Aber wir können halt kontrollieren, wie wir darauf reagieren und was wir damit machen. Und es gibt auch, und das möchte ich auch nochmal sagen, dieses, weil ich bin ja auch jemand, der sagt, Embarrassment is a choice. Also Scham ist eine Entscheidung. Und ich bin jemand, der, glaube ich, von allen Gefühlen, Emotionen sehr wenig Scham empfindet, beziehungsweise kaum. Ist schon irgendwie immer so gewesen. Vielleicht liegt es einfach an meiner Art. Aber um dazu zu sagen, du musst dich nicht schämen, falls ein Thema immer und immer und immer wieder kommt. Weil in meinen Augen gibt es kein, so, das haben wir jetzt einmal gemacht und dann ist es fertig. Sondern es gibt halt einfach Themen, die begleiten uns. Aber es gibt dann halt auch Umstände, wo du irgendwann merkst, okay, von meiner ersten Session an zu jetzt gehe ich damit ganz anders um. Oder beziehungsweise spreche ich da ganz anders drüber oder ich fühle ganz andere Sachen. Und das alleine ist schon Fortschritt. Vielleicht würde ich dieses Thema niemals loslassen. Aber die Art und Weise, wie du es verarbeitest, wie du damit umgehst, wie du dich beschäftigst, allein das ist schon der Erfolg dahinter, sich das in anderen Perspektiven anzugucken. Und niemand muss, also ich glaube, da kommt auch nochmal dieser große Schwenker mit hinzu, dass Leute dann irgendwie anfangen, sich zu vergleichen, so dieses, boah, ich habe das noch nie aufgearbeitet und du bist schon so weit und bla und die sind das. Also hört auf damit. Ihr wisst ja gar nicht, was in meinen inneren Prozessen los ist. Und es gibt kein, du bist weiter oder ich bin
Überhaupt nicht.
höher im Leben, sondern es gibt, also ich beschreibe das immer so, wir als Menschen treffen immer dann aufeinander, wenn natürlich irgendwas, also scheißegal, woran du jetzt glaubst, so, aber wenn unsere Themen irgendwo resonieren. So. Aber wenn man zum Beispiel bei mir als Mentor, also wenn du mich als Mentor buchst, ich sage es immer wieder, du bist bei mir auf Augenhöhe. Ich bin natürlich, klar, irgendwo deine Aufsichtsperson als Mentor. Du willst natürlich Sachen von mir lernen, du willst Themen gelöst bekommen, verändert bekommen, du willst natürlich Sachen mit an die Hand bekommen. Aber wenn ich mit dir in dem Raum bin, dann bin ich mit dir als Mensch im Raum und nicht, weil ich, keine Ahnung, 6K für mein Programm nehme und mich deswegen besser finde als du als Mensch, sondern deine Erfahrung. Also wir lernen immer voneinander. Bei mir ist es nie so, dass es irgendwie diese gefährlichen Programme gibt, die du an die Hand gedrückt bekommst. Ich bin sowieso nicht der Fan von One Size Fits All. Das funktioniert nur mit Klamotten manchmal.
Das klappt nur mit Klamotten manchmal.
aber halt auch, also diese Scham da wegzunehmen, zu sagen, es gibt kein, ich bin besser, weil ich das Thema schon vor 10 Jahren abgehackt habe, während du damit dich jetzt erst beschäftigst. Weil dieses ganze Movement, dieses ganze Heilungsmovement, das ist halt noch nicht so lange. Also vor, ich würde schon fast sagen, vielleicht die ersten Aufbrüche waren so richtig 2010 anfangs. Und da war, also was ich noch stark erinnere, ist, dass da extrem diese Spaltung zwischen, oh, Esoterik ist so scheiße und Spiritualität ist cool, was auch immer noch im Raum steht, und in meinen Augen mehr dummes Sprachgebettel ist als alles andere, dass dieses ganze Movement, dass das erst noch losgetreten werden darf. Und speaking of Movement, ihr kennt, ihr wisst, wenn ihr meinen Podcast hört, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich will, dass noch mehr Räume für LGBTQ-Menschen geöffnet werden. Ich will, dass Leute sich in Facetten und Regenbogen und weiß ich nicht, was alles zeigen dürfen, was ich nämlich sehr oft beobachtet habe, jetzt spezifisch im deutschsprachigen Raum, im englischen Raum ist es mir schon etwas anders begegnet, dass einfach mehr Raum gemacht wird für die Vielfalt von Sexualität und Geschlechtern, weil ich erlebe das immer noch ganz oft, dass und das auf der einen Seite, wie gesagt, kann ich das nachvollziehen, dass man sagt, ich mache einen Raum auf für Frauen, die Punkt, 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 weil man muss dann ja auch mal gucken, wie gestalte ich meinen Content, bla. Aber ich wünsche mir einfach Räume, wo Lesben, Schwule, asexuelle, aromantische Menschen einfach auch sein können, wenn es zu solchen Themen kommt, wie zum Beispiel Pleasure, weil es ist nicht nur einfach, ja, es gibt diese eine Art von heteronormativer weißer Sexualität, sondern das Pleasure oder beziehungsweise der ganze Spektrum so viel größer. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Coaches und Mentoren auch viel mehr Stimme dafür machen und nicht so dieses, weil und natürlich ist es auch wieder, ne, es ist manchmal nur im Außen zu sehen, aber es ist schon, das Movement ist schon meistens sehr heteronormativ weiß und das möchte ich halt ändern.
Jedenfalls in dem Spektrum, in dem wir uns dann eben aufhalten, logischerweise.
Ja, absolut.
Mhm. Genau.
Ja.
Ja.
Ich glaube, wir haben ziemlich geile Sachen rausgehauen.
Hoffe.
Ja, ich hoffe, also, ach ja, natürlich könnt ihr mit uns arbeiten. Also ihr findet Maria in den Shownotes und sonst auch auf Instagram. Mich aktuell als nordischen Leadership Coach und ich habe ein Programm Love of the World als auch Rune Reading. Grundsätzlich kann man bei mir sagen, es geht um Self-Empowerment, Expression. Ihr habt es schon rausgehört. Bei mir darfst du sein. Du darfst mit allen tiefen Themen kommen, wie du es möchtest. Mehr findet ihr über Instagram oder meine Webseite lodawolf.com. Und ich danke, dass du heute hier warst. Es war mir ein Fest. Danke
für die Einladung.
Also, wie immer, ich habe das Gefühl, das ist nicht das letzte Mal. So in ein paar Monaten kommen wir bestimmt wieder zusammen für eine Podcast-Folge und rocken das. Mal gucken, vielleicht ist dann ja schon ein bisschen mehr Movement eingetreten. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, wo auch immer ihr gerade in der Welt seid, wir hoffen, ihr konntet Impulse mitnehmen und geht jetzt raus und rockt die Coaching, Mentoring, Trainerin-Szene für uns mit. Es wird gebraucht, wir brauchen noch viel mehr Gespräche darüber, viel mehr Offenheit. Und wir hören uns dann auf eine nächste Episode im Theorie Podcast. Tschüss.